Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf NDR1 Welle Nord.
Die Fehmarner nennen sie liebevoll Kleiderbügel, die Fehmarnsundbrücke. Neben dem Holstentor und dem Nordostseekanal ein richtig wichtiges Wahrzeichen von Schleswig-Holstein. Sie verbindet nicht nur die Ostseeinsel mit dem Festland, sondern sie ist auch ein wichtiges Bindeglied auf der Vogelfluglinie rüber nach Dänemark. Am 30. April jährt sich nun zum 50. Mal die Eröffnung der
Brücke. Möge dieses stolze Bauwerk von Menschenhänden errichtet, von Dauer und Bestand sein. In diesem Sinne voller Dankbarkeit und Zuversicht übergeben wir heute gemeinsam diese Brücke der Öffentlichkeit.
Diese Worte des ehemaligen Ministerpräsidenten Helmut Lemke und die Freigabe der Fehmarnsundbrücke veränderten 1963 schlagartig das Leben auf Fehmarn. Jahrhundertelang hatten die Insulaner ein recht eigenständiges Leben geführt. Sie sprachen sogar von einem eigenen Kontinent, beschreibt Fehmarn-Urgestein Karl Wilhelm Klahn.
Es war schon ein Gefühl der Gemeinsamkeit auf Fehmarn und wir hatten hier alle Geschäfte auf Fehmarn. Uns hat es an nichts gemangelt.
Die Fehmarner, die haben eine eigene Sprache. Das Plattdeutsche unterscheidet sich vollkommen von unserer Sprache auf dem Festland.
Gunter Hicks wohnte damals in Großenbrode. Wenn er auf die Insel wollte, musste er die kleine Eisenbahnfähre zwischen dem Ostseebad und Fehmarn nutzen. Auch der damalige Fehmarner Bürgermeister Ulrich Falke ließ sich regelmäßig über den Sund schippern.
Da war ja die Zahl der Benutzer beschränkt. Da musste man doch sehr viel lange Wartezeiten auch schon einplanen.
Seit den 1860er Jahren hatte es bereits mehrere vergebliche Versuche gegeben, einen Damm oder eine Brücke zwischen Fehmarn und dem Festland zu errichten. Dabei ging es immer auch um eine bessere Anbindung Dänemarks an Mitteleuropa. 1941 wurde dann sogar ein erster Spatenstich für eine Brücke gesetzt. Die Bauarbeiten mussten zwei Jahre später aber kriegsbedingt eingestellt werden. Im Januar 1960 ging es dann wirklich los mit dem Bau der Rampen und der aufwendigen Brückenkonstruktion. Gunter Hicks war damals Bauwart.
Man muss das so sehen wie ein Flitzbogen. Die Brückenfahrbahn ist die Sehne von dem Bogen und hält den Bogen zusammen. Und damit der Bogen unten nicht wegfällt, sind die Hängeseile. Er hält kein Teil alleine.
Die Insulaner verfolgten die Bauarbeiten mit zwiespältigen Gefühlen. Viele freuten sich auf die bessere Anbindung ans Festland. Andere hatten Zweifel, wie Heimatforscher Peter Wilper damals so formulierte.
Auf ideellen Gebieten wird ja unser Fehmarnland sich sehr verändern. Wir werden ja eine ganz neue Kultur bekommen. Jedenfalls das Unberührte ist vorbei, wir sind entdeckt.
Als die Brücke dann aber am 30. April 1963 eröffnet wurde, herrschte Volksfeststimmung und Hunderte zogen über das neue Bauwerk, erinnert sich Karl Wilhelm Klahn.
Das waren 6000 Menschen, die darüber gingen und vorweg die Polizeikapelle Lübeck, die hat gespielt, freut euch des Lebens. Aber das kam so weit, dass alle schon einen Takt eingelaufen hatten, sodass die Brücke leichte Schwankungen bekam.
Genau zwei Wochen später, am 14. Mai, ging dann ein weiterer 100 Jahre alter Traum in Erfüllung. Der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke.
Die Vogelfluglinie, die wir heute einweihen, ist eine Brücke, deren Pfeiler Deutschland und Dänemark sind und die ganz Skandinavien mit den übrigen Ländern des freien Europa verbindet.
Die Fährverbindung Puttgarten-Rødby zählt heute zu den wichtigsten europäischen Verkehrswegen. Und für die Fehmarner hat sich seit 1963 tatsächlich viel verändert. Vor allem setzte mit der Eröffnung der Fehmarnsundbrücke ein regelrechter Tourismusboom ein. Karl Wilhelm Klahn und der heutige Bürgermeister Otto Uwe Schmid.
Hier kam auf Fehmarn der Tourismus ganz gewaltig in Gange, in dem auch auf Bucht Tiefe ein Ferienzentrum errichtet wurde. Und die Bauern haben ihre großen Bauernhäuser umgebaut zu Apartments.
Ja, dann, wenn man die Zahlen sieht, es ging irgendwann mal los mit 20.000 Übernachtungen. Und jetzt sind wir bei knapp 3 Millionen mit den Campingplätzen zusammen.
In den kommenden Jahren müssen sich die Insulaner auf eine neue Großbaustelle einstellen. Von 2016 an soll die geplante Fehmarn-Beltquerung gebaut werden und später dann noch eine zusätzliche Brücke über den Sund, um den inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Kleiderbügel zu entlasten.
Und der wird also am 30. April 50 Jahre alt. Die Fehmarn-Sundbrücke. Ein Beitrag von Friedrich Keller war das im Ostsee-Magazin auf NDR1 Welle Nord. Und das, was unsere Sendung hier im Radio ist, Das ist der Ostsee-Report für das NDR Fernsehen. Kommenden Sonntag um 18 Uhr ist es da wieder soweit. Dann begrüßt sie die Moderatorin Alexandra Drube im Ostsee-Report. Und jetzt ist sie hier bei mir. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Alexandra, das Top-Thema am Sonntag kreist ja um die Color Fantasy, also die große Fähre, die zwischen Kiel und Oslo pendelt. Da durften Sie hinter die Kulissen schauen. Was gab's denn da zu sehen?
Jede Menge Spannendes. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wir waren bei den Musical-Darstellern hinter den Kulissen, also wirklich Backstage. Und das war echt spannend, weil die haben nur einen ganz, ganz kleinen, engen Korridor. Wenn man da ein bisschen zu dick ist, hat man da schon Probleme, hinten durchzukommen. Denn hinter diesem, also in diesem Korridor, hinter der Bühne, da laufen die Darsteller hin und her und da müssen sie sich auch umziehen. Und genau das haben wir eingefangen. Das war wirklich spannend. Und ich bin ja eigentlich ganz schön klein. 1,65 Meter, ja, genau. Und ja, danke, 1,60. 1,65 Meter.
Ich bin selber nicht größer.
Nee, ich weiß. Aber also wir tun uns da nichts im Endeffekt. Ja. Und ja, das war, für uns wäre es da wirklich schon eng. Und wir sind Wahnsinn. Ja jetzt auch nicht die Breitesten. Ne? Mhm.
So. Auch das kann man, genau, kann man so mal sagen. Das klingt ja auch tatsächlich relativ offen jetzt von der Reederei. Die sind ja manchmal da aber auch ein bisschen heikel. Wie war das denn? Wurde da tatsächlich für Sie jede Luke geöffnet?
Also wir durften sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und da sind wir auch echt dankbar, weil wir ja einfach Einblicke gekriegt haben, die, ich glaube, nicht ganz so viele Kamerateams bisher bekommen haben. Wir durften zum Beispiel auf die Brücke. Und das ist immer eine heikle Sache. Die Jungs da oben müssen sich wirklich konzentrieren, dass ja alles gut läuft, dass dieses Schiff auch wirklich seinen Kurs hält. Da durften wir auch hin. Was wir zum Beispiel nicht gesehen haben, ist die Kantine der ja, Colorline-Mitarbeiter. Das wäre vielleicht noch spannend gewesen, aber im Endeffekt ist es so, dass wir die Leute, die wir begleitet haben, diese Personen, die haben wir wirklich, wirklich nah kennengelernt. Wir haben die Köchin Julie Jensen kennengelernt, die ja wirklich so ein kleiner Wirbelwind und ein kleiner Sonnenschein in der Küche ist. Eine ja ganz tolle Persönlichkeit und gerade mal 22 ist und da schon wirklich ja Vips auch bekocht. Was uns ja wirklich ja Spaß gemacht hat, weil wir sie erlebt haben, wie wahnsinnig professionell sie schon ist. Und da durften wir wirklich überall hinter die Kulissen gucken. Wir sind wirklich in diesen Bauch des Schiffes eingedrungen. Auf Deck 7 ist die Küche, auf Deck 2 ist das Lager, wo die ganzen Lebensmittel gelagert werden, wo ja die großen Kühlschränke sind, wo auch der Alkohol gelagert wird. Und da sind wir eben mit ihr hingefahren. Da haben wir wahnsinnig viel erlebt. Da, wo die Kellner sich im Endeffekt umziehen, das haben wir gesehen. Ja, wir haben einfach wirklich gesehen, wie viel Planung auf diesem Schiff auch notwendig ist. Also wir haben schon sehr viele Einblicke bekommen und das war ganz toll.
Also wirklich alles Sachen, die man sonst als Passagier überhaupt nicht mitbekommt. Außerdem geht es ja am Sonntag im Ostsee-Report noch um einen Dinosaurierforscher. Dinosaurier sind ja nun Tierchen, die tatsächlich schon eine Weile tot sind. Ne? Da fragt man sich, was gibt es denn da noch zu erforschen?
Jede Menge gibt es da noch zu erforschen, denn die meisten Geologen und Paläontologen, die fahren dahin, wo es warm ist, wo es nett ist, wo es auch ein nettes Pub irgendwo gibt, um die Ecke. Aber die meisten haben es nicht so gern, wenn es so richtig, richtig kalt ist. Und deswegen ist die Arktis noch nicht erforscht. Und derjenige, der Dinosaurierforscher, den wir begleitet haben und den wir kennengelernt haben, der forscht nämlich in der Arktis, da wo es kalt ist. Als Norweger ist er die Kälte natürlich gewohnt. Das ist kein Problem für ihn. Und ja, da gibt es wirklich Arten in der Arktis, die anderen noch nicht so entdeckt haben und die sie noch nicht entforscht haben. Da gibt es also Millionen von Fossilien unterm Eis und die holt er raus.
Also doch noch eine ganze Menge zu erforschen, ich sehe schon. Und Sie waren noch im Kon-Tiki-Museum von Oslo. Da muss man vielleicht noch mal kurz sagen, ne, das war ja das Floß, mit dem der Norweger Thor Heyerdahl 1947 über den Pazifik gesegelt ist.
Wahnsinn, oder? Über den Pazifik. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil jetzt waren wir auf dieser großen Color Line, diese ja dicke Fähre, dieser dicke Kreuzfahrer. Das ist ja ein Kreuzfahrer und eine Fähre. Und auf so einem Floß, ja, ich hätte auf jeden Fall Angst. Hat er nicht gehabt, ist weltberühmt damit geworden. Und dieses Museum, das zeigt im Endeffekt ganz viele Gegenstände, mit denen er auf den Expeditionen zu tun hat. Und dieses Floß, das kann man da auch sehen. Also es ist wirklich noch original erhalten. Auch original erhalten alle möglichen Manuskripte, die er angefertigt hat. Und das Ganze wird verwaltet von seinem Sohn, von Thor Heyerdahl Junior. Und den haben wir auch getroffen und der kann natürlich so einige Geschichten über seinen Vater auspacken.
Na, ich sehe schon. Also man kann wirklich gespannt sein auf den Ostsee-Report. Vielen Dank, Alexandra Drube. Den Ostsee-Report gibt es am Sonntagabend ab 18 Uhr im NDR Fernsehen.
NDR 1 Welle Nord. Rund um die Ostsee.
Mit Svenja Lanz. Jetzt bekomme ich endlich wieder den Unterricht, auf den ich Anspruch habe. Das sagten dänische Schüler heute Morgen den Reportern von Danmarks Radio. Denn nach 4 Wochen der Aussperrung sollen Dänemarks Gesamtschullehrer ab Montag wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren dürfen. Dafür will die dänische Regierung mit einem Eilgesetz sorgen, das schon heute in erster Lesung behandelt wurde. Das Parlament muss Überstunden machen. Und auch die Königin hat dadurch ganz ungewohnte Arbeitszeiten. Denn ohne ihre Unterschrift wird das Gesetz nicht gültig. Die Lehrer sind inzwischen gegen den Eingriff der Regierung auf die Straße gegangen. Fast 4 Wochen lang waren sie aus den Gesamtschulen ausgesperrt, weil die kommunalen Arbeitgeber andere Arbeitszeiten einführen wollen. 900.000 dänische Schüler hatten so ungewöhnlich lange Osterferien. Ausgerechnet aus dem doch sehr nördlich gelegenen Finnland kommen neue Erfindungen zur besseren Nutzung der Sonnenenergie. Forschern der Aalto-Universität, so der finnische Rundfunk Yle, ist es gelungen, Sonnenzellen aus einem Material herzustellen, das zugleich billiger und auch effektiver ist als herkömmliche Materialien. In Zusammenarbeit mit führenden europäischen Herstellern hoffen die Wissenschaftler erreichen zu können, dass 2050 ein Viertel des weltweiten Stromverbrauchs aus Sonnenenergie stammen wird. Kultusministerin Anke Sporendonk hat in der Phänomenta Flensburg den Startschuss für das Kierkegaard-Jahr 2013 gegeben. Bis Anfang November soll im Rahmen eines deutsch-dänischen Projekts mit Vorträgen, Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Workshops und weiteren Aktionen über den dänischen Philosophen, Theologen und Schriftsteller informiert werden. Søren Kierkegaards Geburtstag jährt sich am 5. Mai 2013 zum 200. Mal. Polen ist im Robert-Lewandowski-Fieber. Mit seinen 4 Treffern im gestrigen Champions-League-Halbfinalspiel gegen Real Madrid hat der polnische Nationalspieler und Stürmer von Borussia Dortmund auch in seiner Heimat für Begeisterung gesorgt. Wie Polskie Radio auf seiner Internetseite meldet, hat Premierminister Donald Tusk Lewandowski noch in der vergangenen Nacht telefonisch zu dem Erfolg gratuliert. Und in manchen polnischen Medien wird Lewi, wie ihn seine Fans nennen, bereits zum Nationalhelden ausgerufen.
Also wenn man so zu Hause ist, unter sich, da ist es ja gar keine Frage. Da kann man schon mal das halbe Wochenende im Jogginganzug verbringen und die Welt draußen einfach Welt sein lassen. Bei anderen Gelegenheiten wird man vielleicht schon gucken, dass man sich von seiner präsentabelsten Seite zeigt. Und die Deutsche Woche in St. Petersburg ist jedenfalls so eine Gelegenheit für Deutschland. Die Deutsche Woche findet in diesem Jahr zum 10. Mal schon statt. Und dabei gibt's noch bis Sonntag in St. Petersburg deutsche Musik, Literatur, Theater und überhaupt so einige interessante Veranstaltungen. Pauline Tillmann hat sich dabei mal umgeschaut.
Kann ich keinen geringeren Aufruf als den Dichter und Philosophen Giovanni Boccaccio.
Die Aula der Staatlichen Universität von St. Petersburg ist gerammelt voll. Hunderte Studenten und Professoren haben sich am vergangenen Freitag hier versammelt, um einem der einflussreichsten deutschen Philosophen zu lauschen. Peter Sloterdijk. Ja, ich kann sagen, dass Sloterdijk in philosophischen Kreisen sehr bekannt ist, sagt die 23-jährige Katja. Und ihre Sitznachbarin, die 27-jährige Anja, ergänzt: Seine Vorlesung ist ein großes Ereignis für uns. Es ist immer gut, die Werke nicht nur zu lesen, sondern sich auch anzusehen, was für ein Mensch sich dahinter verbirgt. In Russland gibt es nur ein Buch von Sloterdijk, das ins Russische übersetzt worden ist. Und das ist sein Standardwerk »Kritik der zynischen Vernunft« aus dem Jahr 1983. Peter Sloterdijk sagt selber, dass er durch seine Bildung ein halber Russe sei, weil er von Kindheit an viele russische Autoren gelesen habe. Trotzdem ist der Besuch in St. Petersburg seine allererste Reise ins Riesenreich Russland.
Es hat damit zu tun, dass ich in meinen jüngeren Jahren, immer wenn ich nach Osten gefahren bin, die Erfahrung gemacht habe, dass man um ein paar Dimensionen schlechter behandelt wird, als wenn man nach Westen fährt. Nicht? Also ich bin damals öfter in die DDR gefahren, bin nach Berlin gefahren. Das war mir alles schon genug. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich unhöfliche Menschen treffen möchte, wenn ich obrigkeitlich behandelt werden möchte, und dergleichen, dann muss ich da hingehen, aber das möchte ich ja gar nicht. Aber ich stelle fest, die Dinge haben sich gewandelt und in dem Maß, wie sie sich wandeln, hat die Neugier auch wieder mehr Spielraum.
Die Vorlesung von Peter Sloterdijk ist nicht nur für die Staatliche Universität von St. Petersburg ein Höhepunkt der Deutschen Woche. Auch Daniel Ricot, Kultur- und Pressereferent im deutschen Generalkonsulat, hat sich besonders dafür eingesetzt, dass Sloterdijk kommt.
Also ich glaube schon, dass sowohl das Thema Philosophie als auch das Thema Literatur hier in Russland in starker Weise mit Deutschland verbunden wird. Dass in der russischen Schulausbildung deutsche Literatur immer noch eine große Rolle einnimmt. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch Sloterdijk hier ein breites Publikum hat. Ich glaube, dass in der Tat diese Themen, die also mit dem Geistesleben verbunden sind, unsere Völker einander näher bringen und dass hier in St. Petersburg, die ja eine Stadt ist, die sehr viel an deutschen Spuren aufzuweisen hat, natürlich alles, was aus Deutschland kommt, nach wie vor besonders großes Interesse auf sich zieht.
Die Deutsche Woche findet in diesem Jahr zum 10. Mal statt und bietet den Petersburgern mehr als 70 Veranstaltungen mit Deutschlandbezug. Nordrhein-Westfalen ist dieses Jahr das Partnerbundesland. Das bedeutet, dass es immer wieder Veranstaltungen gibt, die eine besondere Verbindung zum Ruhrgebiet haben. So wurde die Deutsche Woche am 18. April durch eine Aufführung des Balletts im Revier aus Gelsenkirchen eröffnet. Und am vergangenen Wochenende wurden 4 Filme unter dem Motto Kino am Rhein präsentiert. Unter anderem der Film Ausgerechnet Sibirien mit dem bekannten deutschen Schauspieler Joachim Kroll in der Hauptrolle. Der Leiter des Goethe-Instituts, Friedrich Dahlhaus, meint dazu:
Ich glaube, was zentral ist, ist eine konzentrierte Wahrnehmung aller deutschen Akteure. Und zwar aus allen Bereichen: Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, Recht. Und mit diesem Format kann man das gut erreichen.
Deutschland ist auf der internationalen Buchmesse in St. Petersburg vertreten. Außerdem gibt es eine lange Nacht der neuen deutschen Literatur, bei der junge Autoren am Samstag aus ihren Werken vorlesen werden. Naturgemäß ist es kaum möglich, alle 71 Veranstaltungen der Deutschen Woche einzeln aufzuzählen. Wichtig ist, dass die Deutsche Woche, die in diesem Jahr nicht 7, sondern 10 Tage andauert, zu einem festen Bestandteil des Petersburger Kulturlebens geworden ist. 2012 zählte man bei den Veranstaltungen insgesamt rund 10.000 Besucher. In diesem Jahr werden es mit Sicherheit noch mehr werden.
Große Sache also. Die 10. Deutsche Woche in St. Petersburg. Für das Ostsee-Magazin war das Pauline Tellmann. Wenn es hierzulande um die gesetzliche Frauenquote in Aufsichtsräten geht, dann wird heiß diskutiert. Es gibt x Talkshows dazu und natürlich hat das ganze Thema Gleichstellung ordentlich politische Sprengkraft. In Polen steckt es noch eher in den Kinderschuhen. Henryk Jacek, unser Korrespondent in Warschau, hat mehr herausgefunden über den aktuellen Stand der Gleichberechtigung in der polnischen Politik und Wirtschaft.
Männer blockieren uns ständig. Frauen sind besser. Wir könnten loslegen und dieses Land regieren. Die Sozialdemokratin Bożena Topczyłko ist mit dieser Ansicht zwar nicht alleine. An der politischen Realität in Polen ändert ihre Einstellung aber bislang herzlich wenig. Im Gegenteil. Trotz der seit diesem Jahr für Wahllisten gesetzlich vorgeschriebenen Quote gelang bei den jüngsten Wahlen bei weitem nicht so vielen Frauen der Einzug ins Parlament wie gehofft. Lediglich 23% aller Abgeordneten sind in der aktuellen Legislaturperiode weiblich. Ähnlich sieht es auch auf kommunaler Ebene aus. In der Hälfte aller polnischen Woiwodschaften gibt es keine Frau im Vorstand. Warschau ist auch die einzige Großstadt, die von einer Bürgermeisterin geleitet wird. Die daraus resultierende prekäre Lage, meint die Vorsitzende des privaten Arbeitgeberverbandes Henryka Bochniasz, wirke sich auch auf andere Teile der polnischen Gesellschaft entsprechend negativ aus. Es ist nicht gut, wenn es innerhalb der Wirtschaft auf niedrigeren Posten sehr viele Frauen gibt, während auf der Ebene der Aufsichtsräte Frauen kaum vorkommen. Man sagt, es sollten hier mindestens 30% Frauen sein, damit man über eine Vielfalt sprechen kann. Wir sollten wirklich alles tun, um keine Zeit zu verlieren. Die Frauenquote kann uns da nur helfen, den von uns angestrebten Ausgleich zu beschleunigen. Argumente, die nicht von ungefähr kommen. Vor allem, wenn man das Top-Management betrachtet. Hier rangieren Frauen in Polen mit 11,4% weit hinter dem EU-Durchschnitt. Dabei, so die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, verfügen Frauen in Polen im Durchschnitt über eine bessere Bildung als Männer. 57% aller Hochschulabsolventen sind denn auch weiblich. Auch deshalb findet die Warschauer Sozialwissenschaftlerin Małgorzata Fuszara das herrschende Missverhältnis bei der Aufgabenverteilung ziemlich frustrierend. Hier, appelliert die Sozialwissenschaftlerin, müsste nunmehr die Politik entsprechende Signale setzen. Es ist inakzeptabel, wenn alle führenden Posten in den Ministerien vor allem von Männern bekleidet werden. Die Entscheidungen müssen auch auf dieser Ebene beide Geschlechter treffen. Bei der Besetzung aller Stellen des sich jetzt konstituierenden Parlaments, also auch in den Ausschüssen, muss man daran denken, dass es schlicht unzulässig ist, alle Posten ausschließlich mit Männern zu besetzen. In der letzten Legislaturperiode bemühte sich Premier Donald Tusk hier mit einem guten Beispiel voranzugehen. 5 von insgesamt 18 Ministerien wurden von Frauen geleitet. Ob es dem Regierungschef auch diesmal gelingen wird, so viele Kandidatinnen zu finden, wagt die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza indes zu bezweifeln. Vieles würde darauf hindeuten, so der Tenor, dass es im neuen Kabinett künftig nicht 5, sondern lediglich 2 Frauen geben könnte. Was viele Frauenrechtlerinnen in Polen nicht nur als eine fatale Entwicklung, sondern vor allem als einen gewaltigen Schritt rückwärts betrachten.
Gibt es also noch einiges zu tun in Polen in Sachen Gleichstellung. Bei uns ja auch weiterhin, auch wenn wir da schon ein bisschen was geschafft haben.
Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf NDR 1 Welle Nord.